Zitat: Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren. So beginnt die göttliche Komödie von Dante, das heißt, so beginnt der erste Teil, die Hölle, das Inferno. Dantes göttliche Komödie ist neben der Bibel das meist übersetzte und meist kommentierte Buch der Weltliteratur. Und das, obwohl die göttliche Komödie nicht ganz einfach zugänglich ist. Professor Hartmut Köhler hat jetzt die göttliche Komödie neu ins Deutsche übersetzt. Der zweite Teil, das Purgatorium, das Fegefeuer also, ist soeben fertig geworden und bei Reklam erschienen. Professor Köhler ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir jetzt über Ihre Neuübersetzung sprechen, vielleicht einige grundsätzliche Fragen zur göttlichen Komödie. Ich habe da den ersten Satz zitiert, da ist davon die Rede, dass sich jemand auf der Hälfte des Lebens verirrt. Kann man das modern als Midlife-Crisis eines Menschen verstehen?
Das liegt nahe, ist in gewisser Weise eine Aktualisierung, aber es ist durchaus zu rechtfertigen. Aber man muss sich vor Augen halten, dass es sich dabei um eine Stilisierung handelt. Wie immer stehen auch biblische Aussagen im Hintergrund. Die Hälfte des Lebens, das sei im Idealfall das 35. Jahr, weil es im Alten Testament mal heißt, ihr werdet 70 Jahre erleben. Und weil Christus, so der Überlieferung nach, mit 35 Jahren ans Kreuz genagelt wurde. Also diese Zahl stimmt bereits nachdenklich den Leser. Kommt hinzu, dass Dante seine Reise auf ein bestimmtes Jahr ansetzt, das nicht ganz willkürlich gewählt ist, im Gegenteil, nämlich das Jahr 1300, was auch kirchengeschichtlich von großer Bedeutung ist, denn es war ein Jubeljahr und dass er selbst 1265 geboren ist, also in diesem Jahr genau 35 Jahre alt war. Von vornherein ist diese Ich-Beziehung in geradezu spektakulärer Weise gegeben, aber man darf es nie ausschließlich setzen, diese Ich-Beziehung. Es ist immer ein Ich, das für viele andere, eigentlich für alle anderen Menschen stehen will oder stehen kann.
Also ein Ich, das weiß Gott größer ist als Dante selbst. Der
eigentlich so etwas 500. Wie ein Über-Ich, ein verallgemeinertes Ich, ein generalisiertes. Die ganze göttliche Komödie, sogenannte göttliche Komödie, vom Titel können wir gleich noch sprechen, ist ja in der Ich-Form geschrieben. Das verlockt den modernen Leser natürlich immer, es biografisch zu lesen. Ganz falsch ist das nie, aber auch nie ganz richtig.
Dante, mit 35 machte er sich auf diese schriftstellerische Reise. Können Sie in einigen Sätzen umreißen, wer das war? Was war das für ein Mensch?
Also er stammte aus Florenz, er entstammte dem kleineren Stadtadel. Sein vollständiger Name ist ja Dante Alighieri, ein Name, der aus dem Germanischen ursprünglich stammt noch. Und der Name Dante ist sehr geläufig, ist eine Abkürzung von Durante und ist heute noch in Florenz und in Gegenden der Toskana als Vorname anzutreffen. Dass man ihn dann nur noch in der Folgezeit Dante nannte und eben nicht Alighieri, das wäre wie wenn wir immer von Wolfgang sprechen, wenn wir Goethe meinen, das ist ein Ausdruck der Hochachtung und auch einer gewissen Vertrautheit mit ihm auszudrücken.
War das schon ein bekannter Schriftsteller, als er mit diesem Werk begann?
Durchaus, ja. Er hat sehr früh angefangen zu schreiben, war Lyriker in einer Gruppe von anderen jüngeren Lyrikern. Und er war in den Jahren, als er die göttliche Komödie anfing zu schreiben, bereits ein sehr bekannter Lyriker in Florenz. Und er war auch ein Politiker, ein Stadtpolitiker. Und das ist ihm zum Unheil geworden, denn im Jahre 1301, eventuell auch 2, war er aufgrund langer Fehden und auch wohl Intrigen gezwungen, seine Heimatstadt zu verlassen. Es begann die bittere Zeit des Exils, die in unserem Werk dann auch immer mal wieder genannt wird mit ganz ergreifenden Formulierungen, die bittere Zeit, wo man das Brot der Fremde erbetteln muss. Und er hat dann nie wieder den Rückweg gefunden, sondern starb in Ravenna nach vielen Zwischenstufen. Es dürfte so gewesen sein, dass man ihm um 1311/12 versucht hatte, goldene Brücken zu bauen zu seiner Rückkehr. Und es sieht so aus, aber wir müssen da vorsichtig sein, weil uns die Zeugnisse fehlen, dass er zu stolz war, um dieses Angebot anzunehmen. Aber Tatsache bleibt, dass er von 1302 an bis zu seinem Tod, also eigentlich genau die Zeit, in der dieses große Werk entstand, ein Flüchtling war, ein Exilant, ein Unbehauster, und er ging tatsächlich von einem Hof zum anderen. Er hat nicht unbedingt schlimme physische Not erlitten, dazu war er doch wohl auch zu bekannt und hatte zu viel Zugang zu Protektoren und hochgestellten Adligen verschiedenster Art. Aber schön war das Brot der Fremde ganz bestimmt nicht.
Nun aber zu seinem Hauptwerk, Göttliche Komödie. Dieser Titel könnte ja in die Irre führen. Komödie ist heute etwas anderes. Und göttlich, so hieß dieses Stück, die Komödie, auch zu Anfang gar nicht, oder?
Richtig. Also dazu ist zweierlei zu sagen. Göttlich ist in eine Hinzufügung, die im 16. Jahrhundert gemacht wurde, weil das Werk bis dahin eine solche Reputation erreicht hatte, die schon unmittelbar nach seinem Tod einsetzte, zum Teil vielleicht sogar schon in den letzten Lebensjahren, dass man sich sagte, das ist ja ein Buch, was also ja göttliche Inspiration ist. Das muss dieses Adjektiv dazu haben. Das ist ihm geblieben im gängigen Sprachgebrauch, in allen Sprachen, ob das die göttliche Komödie oder die Divine Comedy oder was immer ist. Aber warum Komödie? Diese große Jenseitswanderung, um die es sich handelt, dieses große Abenteuer, hat einen guten Ausgang, eigentlich sogar einen sehr guten, einen erlösenden Ausgang. Und das ist der letzte Grund, warum Dante das so benennt. Es hatte sich so eingespielt, dass die Komödie etwas ist, was letzten Endes einen guten Ausgang hat. Das heißt nicht, dass sie in Tenor lustig oder komisch sei. Aufs Ganze gesehen ist das, wir würden heute sagen, ein eher ernstes, ja fast tragisches Werk.
Die göttliche Komödie, ich habe es bereits gesagt, nicht ganz einfach zugänglich. Wie sehr muss man sich im Mittelalter auskennen, um die göttliche Komödie zu verstehen? Wenn früher ein Panther auftauchte, dann wussten die Menschen wahrscheinlich sofort, der Panther, der steht für Sinnlichkeit, der Löwe für Hochmut oder die Wölfin für Habgier. Muss man das alles wissen, um die göttliche Komödie mit Gewinn und Freude zu lesen, heute zu lesen?
Es ist besser, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, kann man sich in Gottes Namen aufklären lassen darüber. Dafür sind ja die Kommentatoren da. Der mittelalterliche Mensch war an allegorisches Sprechen gewöhnt und auch der einfache Hörer, wir dürfen ja nicht immer gleich sagen Leser, denn die Zahl der Leser war außerordentlich gering. Aber wenn es verlesen wurde, und das wurde es, hat man voraussetzen können, auch beim weniger speziell Gebildeten, dass er viele Anspielungen verstand, weil er die Bibelauslegung gewohnt war und insbesondere die Bilder, die Ikonologie gewohnt war. Und er wusste, wenn ein Tier genannt wird, dann ist damit nicht unbedingt nur ein ganz bestimmtes realistisches Tier gemeint, was er vielfach ja gar nicht aus eigener Anschauung kannte, weder Elefant noch Panther.
Und deshalb enthält Ihre Übersetzung auch zahlreiche Erläuterungen, Fußnoten. Da kann man dann beim Lesen gleich erfahren, wenn man es nicht weiß, was das bedeutet.
Das ist dann, glaube ich, eine Annehmlichkeit der jetzt bei Reclam erschienenen oder erscheinenden Ausgabe, dass der Kommentar auf der Seite steht.
Herr Professor Köhler, welche Theologie, jetzt greife ich mal ganz hoch ins Regal mit meiner Frage, verbirgt sich hinter der göttlichen Komödie? Das Jenseitsspektakel, die Reise in die Hölle, ins Fegefeuer und ins Paradies, das sind, könnte man auf den ersten Blick meinen, Visionen. Ist das aber auch mit irgendeiner Vernunft vereinbar? Gibt es bei Dante eine Beziehung zwischen Glaube und Vernunft?
Eine sehr intensive, ganz zweifellos. Die Größe des Werkes ist, denke ich, auf kurze Formel gefasst, gerade darin zu sehen, dass sie immer wieder Glaubensinhalte und Vernunftinhalte zu vermitteln versucht. Über das Medium der Bilder, durch die unerschöpfliche Fantasie, die dazukommt und die es tatsächlich leistet, dass diese sehr häufig abstrakten oder eben ausdrücklich nicht sinnlich erfahrbaren Glaubensinhalte denn doch greifbar erscheinen. Da liegt ja gerade die ganze Sprachkunst Dantes drin, dass er das eigentlich Unsagbare nun doch zur Sprache bringt. Dieser berühmte Vers aus dem Paradiso versucht das zu kondensieren, wo es mal heißt, über das Menschliche hinauszugehen ist eigentlich nicht sagbar. Aber was seine poetische Anstrengung darstellt, ist letzten Endes Vers für Vers, Etappe für Etappe, der Versuch, dieses Unsagbare doch zu sagen. Und diese ungeheure Anstrengung, diese ungeheure Leistung fasziniert uns ja bis heute. Und gerade die Gräben, die irgendwo entstehen, auch zwischen den Religionen zu überbrücken, in der Lage ist. Insbesondere das Verhältnis von Gläubigen und Zweiflern, denn Dante ist selber ein ganz großer Zweifler und er wird geradezu stilisiert, dadurch, dass er immer wieder an dem, was er hört, an dem, was ihm vorgetragen wird, zweifelt, er ist zugleich immer der Demütige, der abhängig ist von den Führergestalten, einerseits Vergil, später Beatrice, dann aber auch der, der immer stellvertretend für alle anderen diese Zweifel der Menschheit ausdrückt, gleichsam auf sich nimmt, und er kommt manchmal in gerade fast bedenkliche Nähe der Jesusfigur, die für die anderen einsteht, die für die anderen die Schicksale, die Lasten der Menschheit auf sich nimmt.
Muss man vielleicht zur Erläuterung sagen, er lässt sich an die Hand nehmen, zunächst von dem Dichter Vergil. Beatrice ist wahrscheinlich eine große Liebe von ihm gewesen.
Eine sehr schwierige Frage. Zunächst vielleicht ein Wort zu Vergil. Die Wahl Vergils lag sehr nahe. Vergil war auch dem Mittelalter eine sehr vertraute Figur. Also man hat ihn sehr stark überhöht, zu einer Art Zauberer gemacht, zu einem Weisen, einem Vermittler und letzten Endes zu einem Propheten, der die Geburt Christi vorhersagte. Das war natürlich historisch gesehen ein Missverständnis, aber ein sehr fruchtbares. Und vor allem war Vergil der große Dichter für Dante. Und indem er ihn in der Unterwelt trifft und ihn bittet gleichsam, dass Vergil sein Führer wird, stellt er sich in die Nachfolge Vergils. Das war zugleich wie immer sehr hochgegriffen, das Höchste im Grunde, die höchste Stufe der Dichtung, die er wählen konnte, und auch zugleich die demütige Haltung dessen, der dem anderen nur folgt. Das Gleiche wiederholt sich dann mit Beatrice, von der wir bis heute nicht mit Sicherheit wissen, ob es sie eigentlich gab oder nicht. Es spielt letztlich aber keine entscheidende Rolle. Es gibt sie als geistige Figur. Da ist sie so einmalig, da ist sie so unfasslich vielfältig und schwankt auch immer wieder zwischen einer sinnlich wahrnehmbaren Figur und einer Abstraktion, wie es dergleichen weder vorher noch hinterher je gegeben hat. Deswegen ist diese Figur einmalig in der Weltliteratur.
Und wer nimmt ihn dann an die Hand?
Da, wo der Jenseitswanderer das irdische Paradies betritt, ist Vergil, wenn man so sagen darf, am Ende seines Lateins und wird verabschiedet vom Dichter, worüber der Wanderer Dante äußerst betrübt ist. Aber man muss gleichsam ein Einsehen haben, es ging nicht an, den Heiden Vergil noch bis ins christliche Paradies zu heben. Das hat kein anderer Heide geschafft. Beatrice übernimmt dann die Führung in dem Augenblick, wo der Heide, ja, Bargano tatsächlich an die Grenze seiner Deutungsfähigkeit gelangt ist.
Die Liebe ist die Kraft, die die Sonne bewegt und alle anderen Sterne. Kein Schmerz ist größer. So heißt es in der Göttlichen Komödie, die Liebe überstrahlt also alles. Bei Dante hat auch die Liebe das letzte Wort. Ist das richtig?
Das ist zweifellos richtig. Aber in einem sehr weiten, vielfältigen und kommentarbedürftig, erklärungsbedürftigen Sinn. Es gibt eine große Aufwärts- oder Weiterentwicklung in Dantes Dichtung, die am Anfang Liebesdichtung war, dann aber wird zum Teil unter Zeichen der Reue, des Bereuens, doch zu sinnlich gewesen zu sein, in der Göttlichen Komödie diese ganze Beziehung, die vorher schon sehr fiktiv war und sehr hochstilisiert war, noch einen entscheidenden Schritt höher angesetzt, insofern als Beatrice diejenige ist, die die Wahrheit des Christentums, Gottes Wort, angemessen interpretieren kann. Das ist sehr hochgegriffen, denn sie ist ja eine vom Dichter geschaffene Figur. Beatrice ist keine Heilige, aber sie hat eigentlich das Wort einer, ja, aller Heiligen zusammen gleichsam. Und das ist natürlich eine große Kühnheit in der Konzeption.
Bis hierhin vielen Dank, Professor Hartmut Köhler. Er übersetzt Dantes Göttliche Komödie in die deutsche Sprache. Der zweite Teil, das Purgatorium, ist soeben fertig geworden und bei Reclam erschienen. Das Buch hat 690 Seiten und kostet 32,95 €. Und gleich reden wir mit ihm darüber, wie es ihm in der Hölle ergangen ist, natürlich auch. Das heißt, wie es ihm ergangen ist, als er das Inferno übersetzte, natürlich. Vielen Dank bis hierhin, Professor Köhler.